Worte singt, lobt Gott, auch wenn unsere Verhältnisse, unsere Umstände nicht so scheinen, als ob es Grund wäre, zu singen und zu jauchzen. Maria jedenfalls lobte Gott. Sie war in einer bedrängten Situation. Sie war in schwierigen Verhältnissen. Als junges Mädchen, noch unverheiratet, erwartete sie plötzlich ein Kind. Was sind das für Fragen, die sie bestürmten? Wie wurde sie da in Frage gestellt? Wie soll das werden? Wie soll sie leben? Was kommt auf sie zu? Und trotzdem lobt sie Gott, sagt sie: Deine Macht, deine Gerechtigkeit. Der Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Er hebt seinen Arm und fegt die Überheblichen weg. Ist das nicht ein Lob gegen die Umstände, gegen die Verhältnisse? Gott loben, das heißt manchmal singen trotz der Verhältnisse. Das hieß auch bei mir diese Woche, Gott loben trotz der Verhältnisse. Eigentlich war der ausgesuchte Text für diesen Sonntag ein ganz anderer. Da war viel die Rede von herzlichem Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit und Geduld. Und wie wir das alle anziehen können, um dann Gott von ganzem Herzen zu loben. Und diese schönen Worte, die passten plötzlich nicht mehr. Als diese Schwierigkeiten auf mich zukamen, als ich anfing, mich mit diesem Streit mit dem Nachbarn zu beschäftigen, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch über Güte, Demut, Freundlichkeit und Milde predigen soll, dann platze ich da. Das ist für mich im Moment nicht angesagt. Und dann habe ich mir einen anderen Predigtext auch zu demselben Thema für den Sonntag Kantate ausgesucht, der da besser passt. Gott loben trotz der Umstände. Im Loben Gottes bricht der Morgen neu an. Deshalb können wir auch mitten in der Nacht singen und loben und so tun, als sei der Tag schon angebrochen und als sei sein Licht schon bis zu uns vorgedrungen. Ich lese euch aus Apostelgeschichte 16. Daneben. 16, Vers 16. Paulus treibt einen Wahrsagergeist ein aus und wird ins Gefängnis geworfen, steht hier als Überschrift. Als wir, das ist Paulus und seine Gefährten, wieder einmal zur Gebetsstätte gingen, begegnete uns eine Dienerin. Sie war von einem Geist besessen, der wahrsagen konnte. Und mit ihrer Wahrsagerei brachte sie ihren Herrn viel, viel Geld ein. Diese Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und rief: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie verkünden euch den Weg zur Rettung. So ging das viele Tage weiter. Immer derselbe Spruch. Nein, das steht hier nicht. So ging das viele Tage, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Geist: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, gib diese Frau frei. Und im selben Augenblick war die Frau frei. Die Besitzer der Dienerin sahen, dass ihre Hoffnung auf Profit verloren war. Da packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz vor das Stadtgericht. Sie führten die beiden vor die Stadtobersten und sagten: Diese Menschen stiften nur Unruhe in dieser Stadt. Sie sind Juden und sie wollen bei uns Bräuche einführen, wie wir sie als Römer weder annehmen noch ausüben dürften. Auch die Volksmenge ergriff gegen die beiden Partei. Da ließen die Stadtobersten Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und sie befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem sie viele Schläge erhalten hatten, ließ man sie ins Gefängnis werfen. Und dem Gefängniswärter wurde eingeschärft, sie besonders gut zu bewachen. Er führte den Befehl sofort aus und brachte sie in die hinterste Zelle. Dort schloss er ihre Füße in den Holzblock ein. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder zu Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, sodass die Fundamente des Gefängnisses erschütterten. Da sprangen alle Türen auf und die Ketten fielen von den Gefangenen ab. Der Gefängniswärter wurde aus dem Schlaf gerissen. Als er sah, dass die Gefängnistore offen standen, zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Denn er dachte, dass die Gefangenen jetzt schon geflohen waren. Aber Paulus schrie laut: Tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Der Wärter rief nach Licht, er stürzte in die Zelle und warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an den Herrn, an Jesus, dann wirst du gerettet und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Und sie verkündeten ihm und allen anderen in seinem Haus das Wort des Herrn. In dieser Nacht, noch in derselben Stunde, nahm der Wärter Paulus und Silas zu sich auf. Er wusch ihnen die Wunden aus, dann ließ er sie sich umgehend taufen mit allen Menschen, die bei ihm lebten. Anschließend führte er sie beiden in sein Haus hinauf und lud sie zum Essen ein. Die ganze Hausgemeinschaft freute sich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Singt dem Herrn ein neues Lied. Paulus und Silas waren im Gefängnis ganz am Ende. Am Anfang war doch nur diese kranke Frau gewesen. Sie hat wirklich sehr genervt. Dauernd dieser Spruch: Diese Männer verkündigen euch das Heil. Sie bringen euch die Rettung. Sie sind von Gott gesandt. Sie sind Diener des höchsten Gottes. Immer dasselbe. Ohne dass da irgendetwas Gutes davon kam. Wer wollte dieser Frau schon glauben, die so krank war? Und dann sah man ja an, ihr Leiden, und dass dieses Leiden auch ausgenutzt wurde, dass sie ausgebeutet wurde. Je kränker sie war, je schlechter es ihr geht, umso mehr Geld konnten ihre Herrschaft mit ihr machen. Aus ihrer Krankheit konnte man sehr schön Profit schlagen. Und deshalb musste sie genauso leidend bleiben, wie sie war. Und schließlich war Paulus sauer geworden. Schließlich war er aus der Jacke gegangen. Er war wütend geworden. Weshalb? Weil diese Frau durch ihr stetiges Bohren und Verfolgen ihn zornig gemacht hatte? Oder war er darüber zornig geworden, welches Leben diese Frau führen musste, wie sie von anderen Menschen ausgebeutet und gebraucht wurde? Paulus hatte sich jedenfalls in höchster Wut, in höchster Erregung an diesen Geist gewandt und hatte ihn ausgetrieben. Und die Frau war frei geworden. Plötzlich war sie wieder klar, konnte klar sprechen und denken und sich wieder war dieses Leiden losgeworden. Aber Paulus hatte dadurch ein sehr lukratives Geschäft gestört. Es gab andere Menschen, die ihm darüber sehr böse waren, die ihm vorwarfen, dass dieses Geschäft für sie wichtiger war als ein Mensch. Und deshalb musste Paulus aus dem Wege geschafft werden, damit der Rubel wieder rollen konnte, damit man vielleicht nochmal die Frau in ihren alten Zwang hineinbringen konnte. Es war auf jeden Fall eine menschenverachtende Kalkulation. Menschen waren da nicht wichtig. Es ging nur darum, aus ihnen Profit zu schlagen. Und diese Menschen schleppten Paulus dann weg und Silas. Auch für die Richter war Paulus und Silas nur ein Störenfried. Sie waren daran interessiert, die römische Kultur, diese römische Stadt auch nur ja unangetastet zu lassen. Philippi war eine Stadt, die alleine für römische Soldaten gegründet war. Die Soldaten, die 20 Jahre oder mehr im römischen Heer dienten, die überall hingeschickt wurden, hatten dann am Ende nach ihrem Dienst häufig das Recht, ein römischer Bürger zu werden. Sie konnten jetzt das römische Bürgerrecht genießen und bekamen ein Stück Land, um jetzt ihren Lebensunterhalt, ihr Alter zu fristen, um jetzt im Wohlstand leben zu können. Und solche Veteranen waren die Bürger der Stadt Philippi. Es lebten kaum ortsansässige Griechen da, sondern einfach diese Neurömer. Und die waren natürlich äußerst stolz auf ihr römisches Bürgerrecht, das sie neu erworben hatten, und auf all das, was sie sich über lange Jahre erkämpft hatten. Wir sind Römer, wir sind etwas Besonderes, nicht so wie diese normalen Menschen. Wir müssen unsere Stellung verteidigen, können uns nicht anhören, was sie uns bringen von fremden Religionen. Die haben uns gar nichts zu sagen, wir sind nur Römer. Das muss man diesen Störenfrieden einbläuen. Wenn sie es nicht hören wollen, dann müssen sie es fühlen. Recht, Gerechtigkeit, das war für diese Richter überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend war, dass sie nicht in Frage gestellt werden als Römer mit ihren Rechten. Was für erbärmliche Richter! Was für ein erbärmlicher Stolz! Und am Ende landeten Paulus und Silas dann im Knast. Und die Nacht war dunkel. Die Schmerzen der Schläge waren noch nicht abgeklungen. Sie hatten da noch viel von übrig. Die Füße im Holzblock waren auch sicherlich, das waren keine bequemen Schuhe, die ihnen ausreichend Platz ließen, sondern es war ein Folterinstrument, das ihnen nicht erlaubte, irgendwie zu schlafen oder es sich auszustrecken. Die Dunkelheit, es wurde immer dunkler, und in der Dunkelheit hörten sie das Fluchen und Stöhnen der anderen Gefangenen rings um sie, die ähnlich litten. Und natürlich die Machtlosigkeit. Was konnten sie tun? Sie waren jetzt diesen ungerechten Richtern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Die konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Welche Hoffnung hatten sie denn noch? Wie konnte es denn weitergehen? War nicht alles am Ende? Gott loben, das heißt singen, auch gegen die machtlosen Verhältnisse. Singen gegen die Fakten, weil Gott die Fakten anders sieht. Gottes Barmherzigkeit konnten sie loben gegen Ausbeuter und Menschenverächter, gegen Menschen, die aus ihren Mitmenschen nur die Quelle von Profit und Geldschneiderei sahen. Gott loben, das war ein Lob gegen die korrupten Richter, die sich um Recht und Gesetz kein bisschen scherten und nur ihre eigenen Interessen vertraten. Gottes Hilfe loben, das war ein Loben und Singen gegen Menschenverachtung. Gottes Barmherzigkeit loben, Gottes Hilfe loben, Gottes Gerechtigkeit loben, das hält der Welt einen Spiegel vor. Das zeigt dir, schau hinein, wie du aussehen könntest, wenn du wirklich deiner Bestimmung gemäß wärst. Aber so bist du nicht. Das hält den Verhältnissen ihren Spiegel vor, dass sie sehen, wie sie in Wirklichkeit sind. Gott loben, das zeigt, wie borniert die Verhältnisse sind und wie anders, als Gott sie gedacht hat. Gott loben, das heißt, das zeigt, dass Gott die Verhältnisse ändern muss, dass Gottes Gerechtigkeit wieder in der Welt Platz haben muss. Paulus und Silas lassen sich nicht entmutigen. Mitten in der Nacht loben sie Gott. Sie beten, sie singen, sie preisen Gott. Sie lassen sich nicht zum Schweigen bringen. Gerade wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann fängt der Morgen an. Dann naht der Morgen immer mehr. Sie klagten Gott die erbärmlichen Verhältnisse und was hier in Philippi ihnen widerfahren war, wie sie in Schmerzen und gefoltert dort lagen und sich nicht wehren konnten. Ihre Hoffnungslosigkeit, all das brachten sie vor Gott und klagten ihm und schrien zu ihm, dass er sich ihrer erbarmt. Und sie baten Gott: Du kannst das ändern. Du hast es doch versprochen. Du kannst solche Verhältnisse nicht akzeptieren. So willst du sie nicht haben. Erinnere dich an dein Versprechen. Denke daran, dass du uns geschickt hast, dass du uns schützen willst, dass wir deine Apostel sind. Und sie loben Gott, weil sie wissen, dass Gott für sie eintreten wird, weil sie wissen, dass sie auf ihn vertrauen können, dass er sie nicht hängen lässt, weil sie wissen, dass Gott mächtig ist und dass Gott die Verhältnisse ändern kann. Und plötzlich bricht alles auf. Plötzlich gerät das ganze Gefängnis ins Beben. Die Türen springen auf. Die Fesseln fallen plötzlich ab. Wie, habe ich nicht verstanden. Der große, schwere Holzblock fällt ihnen plötzlich von den Füßen. Und die Gefangenen, auch die anderen, laufen nicht weg. Sie sind erstaunt, sie sind schockiert, aber sie laufen nicht weg. Irgendetwas war total anders geworden. Auch bei ihren Gefängniskollegen. Nur der Wärter, der hatte das Neue noch nicht gemerkt. Der hatte noch nicht gesehen, dass etwas Neues geschehen war. Er hatte noch nicht gemerkt, welche Stunde geschlagen hat. Er dachte noch, er wäre in der Zeit, wo Gefangene weglaufen, wenn sie können, wo jeder nur sein Bestes und sein eigenes sucht. Und er war verzweifelt, er war zwar nicht schuld, aber er dachte, jetzt muss ich mich umbringen, denn das wird mir niemand glauben, dass ich nicht schuld bin. Das wird man mich übel fühlen lassen. Aber Paulus ließ das nicht zu. Er machte auch ihm klar, es ist etwas Neues geschehen. Gott hat etwas Neues gemacht. Und das Neue ist ansteckend und zieht Kreise. Erstmal die anderen Gefangenen, sie haben es schon gespürt. Sie haben gemerkt, wegzulaufen hat hier keinen Sinn. Und auch der Gefängniswärter ließ sich für das Neue schließlich überzeugen und begeistern. Plötzlich merkte er, hier war mehr, als er gewusst hatte. Bei Paulus und Silas war Gottes Macht gegenwärtig. Und hier war eine Macht, die größer war als die seiner Vorgesetzten. Gott wollte für Philippi etwas Neues beginnen. Auch seine Familie merkte schließlich, dass das Neue ansteckend war, und sie ließen sich davon einstecken. Der Gefängniswärter und seine Familie wurden getauft, weil sie erfahren hatten, das ist die Macht, die größer ist als alle Vorgesetzten und Richter, als alles das, was wir vorher kannten. Selbst die korrupten Stadtobersten und Richter wurden schließlich bange, als ihnen dann verkündet wurde, dass sie römische Bürger, römische Stadtbürger, Menschen, die als Römer geboren waren, geschlagen hatten und ins Gefängnis und geworfen hatten, gefoltert hatten. Da hatten sie sich ja etwas zu Schulde kommen lassen. Das könnte ja schwere Folgen haben. Und so waren Paulus und Silas wieder frei. Und der Gefängniswärter wusste jetzt, was sein neuer Weg war. Auch er war bereit, Gott zu loben. Wenn wir Gott loben, dann bricht der neue Morgen wieder an. Dann scheint das Licht der Sonne wieder ganz neu in unser Leben. Und die Dinge, die wir vorher geglaubt haben, die greifen dann immer mehr Platz in unserem Leben, machen uns neu. Ich lese nochmal den Psalm von Maria vor. Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter, denn er wendet sich mir zu. Obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin, von jetzt an werden alle Generationen mich preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu allen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt Machthaber von ihrem Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zur Hilfe und schickt die Reichen mit leeren Händen fort und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.